Also schon 2015, und das hat mich erstaunt, hat Walter Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, damals noch Außenminister, damals in einer Rede feststellen müssen: Solange ich denken kann, kann ich mich an keine Zeit erinnern, in der internationale Krisen in so großer Zahl an so vielen Orten gleichzeitig auf uns eingestürmt wären wie heute. Eine alte Ordnung ist weggefallen, aber eine neue ist nicht an ihre Stelle getreten. Wir leben in einer Welt auf der Suche nach Ordnung. Als ich das gelesen habe, dachte ich, der hat das gestern geschrieben, angesichts der Situation, in der wir gerade leben. Und was wird er da wohl heute sagen? Die Krisen und globalen Probleme haben ja nicht abgenommen, sie haben weiter zugenommen. Und vielleicht dämmert es auch langsam auch so manchem Glaubensverächter, dass die Menschen wirklich Erlösung brauchen. Ich glaube, das ist das, was unsere Zeit uns zeigt. Es ist eine erlösungsbedürftige Zeit. Was wir brauchen, ist Gott, wenn wir gute Ordnungen wollen, nach denen hier Frank-Walter Steinmeier gefragt hat. Und wenn wir ein tragfähiges Fundament für unser Leben wollen, das wirklich hält. Ich habe aber den Eindruck, dass es selbst für gestandene Christen nicht so leicht ist und vielleicht nie so schwer war, die Orientierung zu behalten wie heute. Es war vielleicht auch nie so schwierig, Glauben zu bewahren. Nie so kompliziert, Ehen stabil zu halten. Nie so schwierig, einen eindeutigen Standpunkt zu finden und ihn auch kompromisslos zu vertreten. Und in so einer Zeit wird die Frage nach Gottes Führung im Leben umso drängender, auch ganz persönlich. Was soll ich in so einer Situation, in so einer Zeit bloß tun und was soll ich lassen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Welche Entscheidung soll ich wie treffen und wie soll ich sie im Sinne Gottes treffen? Ganz persönlich, als Familie und auch als Gemeinde. Ich habe schon den Eindruck, dass das Ringen auch um Einheit selbst in unserer Gemeinde schwieriger geworden ist. Das merken wir. Aber selbst wenn wir in einer super komplizierten und außergewöhnlich schwierigen Zeit leben sollten, kann uns eine Tatsache trösten, dass es nie einfach war, durch dick und dünn Gott zu folgen und im Glauben standhaft zu bleiben. Jede Zeit, da können wir sicher sein, hatte ihre existenziellen Probleme. Wenn man selbst darin lebt, nimmt man sie entsprechend wahr. Aber auch die Generationen vor uns und die noch nach uns kommen, werden das auch wieder feststellen müssen. Und Gott zu folgen und standhaft zu bleiben, seine Führung zu erleben, dazu hilft uns ein Rat aus dem Psalm 25 vom lebenserfahrenen König David. Ich finde, dieser Psalm ist eine gute Wahl, wenn ich auch heute nicht den ganzen Psalm durchgehen kann, sondern ich habe mich mal auf die ersten 12 Verse beschränkt. Ein Psalm Davids. Herr, nach dir habe ich Verlangen. Ich vertraue auf dich, mein Gott. Lass mich nicht zugrunde gehen. Und lass nicht zu, dass meine Feinde sich an meiner Niederlage freuen. Alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Doch die, die andere betrügen wollen, werden zu Fall kommen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Gnade und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Der Herr ist gut und gerecht. Darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist, und lehrt sie seinen Weg. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Der Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Wer eine klare Orientierung sucht und wirklich Gottes Führung im eigenen Leben will, der findet hier, finde ich, in diesem Psalm sehr hilfreiche Grundsätze. Aber nicht so, wie wir das vielleicht erhoffen, so als ganz konkrete Anweisung, du sollst dies oder das tun oder vielleicht jenen Partner heiraten oder jenen Beruf ergreifen oder die Stelle zu dieser Firma hinwechseln, was auch immer uns da manchmal sehr quält und bewegt, ob das auch wohl die richtige Entscheidung ist. Nein, so konkret wird das hier nicht gesagt. Es geht ums Grundsätzliche, um eine gesunde geistliche Basis, damit ich urteils- und entscheidungsfähig im Sinne Gottes werde und es auch bleibe, wenn sich die Umstände, die Lebensumstände drastisch ändern sollten, wenn sie mich stressen, wenn sie mich an meine Grenzen bringen und manchmal auch meine letzten Kräfte kosten. Welchen Weg ich dann im Einzelnen einschlage, das hängt vor allem davon ab, wie gut ich Gottes grundsätzliches Wesen und seinen generellen Willen kenne und inwiefern ich bereit bin, ihm auch zu folgen. David hat ja schwierige Lebensumstände zur Genüge gekannt und auch wirklich chaotische Zeiten erlebt. Er stand in Regierungsverantwortung, er hatte persönliche Feinde, Intrigen und auch familiäre Querelen haben ihn drangsaliert. Politische Gegner und kriegerische Nachbarn haben eine ständige Gefahr bedeutet. Versuchungen aller Art war auch David ausgeliefert. Und ich finde es gut, dass die Bibel da sehr offen drüber berichtet. Versuchungen beim Thema Macht, Geld, Sexualität und auch Publicity im Volk. Da war David als König besonders angefochten und er kannte auch Depressionen, Krankheit, Tod und Trauer und immer wieder neue Ängste. Die unmittelbaren Ursachen bei ihm dafür werden vielleicht andere gewesen sein als heute bei dir und bei mir oder bei uns in unserer Zeit. Aber es gibt doch auch viele Übereinstimmungen. Und der Bedarf an Gottes Führung war bei ihm nicht weniger groß als bei uns. Und deshalb hilft mir persönlich auch David dabei, nicht nur unverbindlich nach Gottes Willen zu fragen, sondern seiner Führung auch zu folgen. Und da muss ich mir zwei Fragen ganz ehrlich vorab schon mal stellen. Leitet mich Gottes Wort wirklich oder suche ich nur biblische Unterstützung für meine eigenen Vorstellungen vom Leben? Und die andere Frage ist, bin ich bereit, auch unerwarteten oder sogar unerwünschten Wegweisungen Gottes zu folgen? David nennt uns hier einige Voraussetzungen, die nötig sind, damit Gott mich führen und ich ihm auch folgen kann. Das erste ist, wirkliches Verlangen nach seiner Nähe zu haben. Herr, nach dir habe ich Verlangen. Ich finde es wunderschön, dass David so anfängt. Ja, nicht mit so irgendeiner Liste, wie man das jetzt erreichen kann, sondern wie ich zu Gott stehe. Das ist das Entscheidende. Verlangen ist doch nichts anderes als der Ausdruck von Liebe zu Gott. Das, was Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot als erstes nennt. Und das zweite ist dann unbedingtes Vertrauen, das Gott in die richtige Richtung führt. Die entscheidende Grundhaltung ist Vers 2, ich vertraue auf dich, mein Gott. Und Vers 3, alle, die dir vertrauen, werden nicht untergehen. Und dieses Vertrauen, von Gott richtig geleitet zu werden, das lerne ich nur, indem ich anfange, mir selbst weniger zu vertrauen als Gott. Ich muss es mir wünschen und auch zulassen, dass Gott zum Mittelpunkt meines Lebens wird. Er soll mitten rein in mein Denken, in mein Wünschen, in mein Sehnen, in mein Planen, in mein Wollen und auch in mein Tun. Und nur so wird mich dann sein Wille auch in allen möglichen Entscheidungen und Beschlüssen meines Lebens wirklich leiten. Der dritte Punkt, die Bereitschaft nach meinen Fragen an Gott, mich auch dann seiner Wahrheit anzuvertrauen. Vers 4, Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben. Der letzte Wunsch zeigt, wenn den sogar David hat, dass es auch nicht so einfach ist, die Wahrheit zu erkennen und erst recht nicht danach auch zu leben. Das ganze Leben Davids ist dann aber auch ein Beleg dafür, dass das Erkennen des richtigen Weges, den Gott zeigen soll, nichts Passives ist. David hat das nicht rein passiv und schematisch verstanden, so nach dem Motto, ich tue erst wieder was, wenn Gott mir zeigt, was ich tun soll. David hat sich als ein aktiver Schüler verstanden. Er war lebenslanger Schüler, der von Gott lernen wollte, was wahr und richtig ist. Und darin wollte er auch in dem, was er gelebt und getan hat, immer wieder von Gott geleitet und geführt werden. Und das heißt nicht, sich in die nächstbeste Höhle setzen und auf einen Engel zu warten, der dann sagt, so, mach den nächsten Schritt. Allerdings heißt es schon, auch zur Ruhe zu kommen, sich auch in dieser Hektik unserer Zeit bewusst Zeit zu nehmen für Gott, um seinen Gedanken auch nachsinnen zu können. Ich bin da einer großen Versuchung ausgesetzt, dass ich ständig irgendwelchen Aufgaben, Pflichten, Erwartungen und vielleicht auch meinen eigenen Sehnsüchten nachgebe und jeden Tag wieder neu feststellen muss, die Zeit für Gott war viel zu knapp. David war in den Führungen Gottes immer auch selbst aktiv. Er hat darin auch nicht aufs eigene Nachdenken verzichtet, weil Gott ihn auch in seinem Denken leiten wollte. Sein Verstand hat, das kann man bei ihm sehr schön feststellen, nicht ausgesetzt, wenn er Gott folgen wollte, sondern er hat ausgesetzt, wenn er ihm nicht folgen wollte. Zum Beispiel beim Ehebruch mit Bathseba. Und David hat nicht einfach nur nach dem nächsten Schritt gefragt, sondern er hat seine alltäglichen Überlegungen, seine Zielsetzungen, seine Absichten ganz intensiv im Gebet mit Gott geteilt. Und das ist, glaube ich, eine Schlüsselvoraussetzung, um Gottes Führung wirklich im Leben erfahren zu können. Wer ernsthaft bittet, zeige mir den Weg, der kann zum Beispiel unmöglich gleichzeitig denken, Bibel lesen ist mir zu langweilig. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wer ernsthaft bittet, weise mir die Pfade, denen ich folgen soll, der wird bereit, seine eigenen Gedanken durch Gottes Gedanken auch verändern zu lassen. Und das kann bedeuten, dass ich mich von eingefahrenen Denkweisen verabschieden muss. Manchmal auch von falschen Freunden oder von alten, liebgewordenen Gewohnheiten. Und manchmal muss ich sogar mühsam aufgebaute Sicherheiten fahren lassen und die vertraute Umgebung hinter mir lassen. Stell dir vor, uns ist sowas Ähnliches im Urlaub passiert, aber nicht ganz so krass. Wir waren ja vernünftig. Wenn du dich verfahren hast, ja, und du gurkst ewig rum und bist auch ein bisschen stolz, weil du immer den Weg gefunden hast, aber irgendwann kannst du nicht mehr und denkst, jetzt muss ich echt mal jemand fragen, ja, und dann hältst du an und da ist zum Glück jemand, der sich in der Gegend auskennt und der weiß sogar, wo das Ziel ist, wo du hin willst. Und dann erklärt er dir genau, dass du hier jetzt rechts abbiegen musst und dann, was weiß ich, und dann kommst du dahin. Und dann ist es doch total bescheuert, wenn du sagst, naja, bis jetzt habe ich mit links abbiegen eigentlich bessere Erfahrungen gemacht. Ja. Ich biege lieber links ab. Ja. Oder vielleicht, weil du an Kreuzungen immer eher irgendwie instinktiv, ja, so vom Bauchgefühl her, lieber links abbiegst. Oder weil du beobachtest, dass alle anderen auch an dieser Stelle links abbiegen, ja, da merkst du, das ist doch total bescheuert, ja, also wenn du wirklich glaubst, dass der Mann sich auskennt, dann wirst du ihm folgen, dann wirst du das nicht in Frage stellen und es wieder selbst probieren. Das heißt, wenn du nach Gottes Führung fragst, dann musst du seine Antwort auch vertrauen und entsprechend handeln. Wenn du zum Beispiel nach einem Streit erkennst, dass es nicht gut ist, die beleidigte Leberwurst zu spielen, sondern die nötige Aussprache zu suchen, dann kannst du nicht auf dem Standpunkt verharren, dass Konflikte sich mit der Zeit von selber lösen. Eine weitere Voraussetzung, um von Gott geführt zu werden, nennt David hier Hoffen, weil Gott gnädig ist. Denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Gnade und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Wer von Gott geführt werden will, der muss seine ganze Hoffnung auf ihn setzen. Jederzeit. Und wir wissen alle, dass das nicht leicht ist, gerade in solchen Zeiten, wo man einfach nicht mehr kann. Aber Gott will uns immer wieder dahin zurückbringen, dass wir gerade, wo wir erkennen, wir sind komplett am Ende, unsere Hoffnung nur und ganz auf ihn setzen, in jeder Lebenslage. Warum? Weil Gott retten will, weil er aus Gnade und Barmherzigkeit retten will und vor allem, weil er es auch kann, weil das seinem liebevollen Wesen entspricht. Und ich hoffe bei ihm zu Recht auf ein ganz großes Lebensziel, weil es Gott nicht nur irgendwie abschnittsweise gut mit mir meint, ja, Gott als Lebensabschnittspartner. Nein, Gott meint es nicht nur ab und zu mit mir gut, sondern ich gehöre zu seinem ewigen Plan und er will mich zu sich in seine Ewigkeit führen. Und so hat Jesus das Ziel der Führung Gottes grundsätzlich mal in Johannes 6, Vers 40 so offengelegt: Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und das gibt mir auch eine gewisse Gelassenheit, was einzelne Schritte im Leben angeht. Und es entspannt auch irgendwie meine Zeitvorstellungen dazu, weil das ist ja oft das, was uns stresst. Weil wir oft darauf warten, wann handelt Gott endlich. Wir glauben vielleicht noch, dass er irgendwas tut, aber dann zweifeln wir daran, ob das noch zu unseren Lebzeiten stattfindet. Aber auch da gilt es, ihm und seiner Führung zu vertrauen, gerade in schlechten Zeiten, wenn es mir besonders schwer fällt zu warten. Und David hat das gelernt. David hat auch gelernt, dass Gottes Führungen manchmal über sein eigenes Leben hinausreichen. Er hat es gelernt, zum Beispiel bei seinem Wunsch, Gott den Tempel bauen zu wollen. Und dieser Tempel wurde auch gebaut, aber nicht von ihm, sondern von seinem Sohn. Und das war gut so. Und trotzdem hat Gott so viel aus Davids Leben gemacht. Und ich bin überzeugt, das wird er bei jedem tun, der sein Kind ist. Wen Gott führen soll, noch ein wichtiger Punkt, der muss demütig sein. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Demütig zu sein ist aus der Mode gekommen. In unserer Zeit erzählt mehr so die Selbstdarstellung auf sämtlichen Kanälen und es geht immer darum, möglichst stark und selbstbewusst dazustehen. Und wer seine Stärken da nicht gut genug verkauft, der hat Angst, den Kürzeren zu ziehen. Mir ist das kürzlich mal bei Bewerbungsschreiben aufgefallen, die ich durchlesen sollte. Und das war schon irgendwie schwierig für mich. Also mir wurde dann auch gesagt und ich wurde belehrt, dass sich hier die Zeiten geändert haben und dass es manche Arbeitgeber regelrecht zu erwarten scheinen, dass die Bewerber nicht nur mit Klamotten und Schminke gut und dick auftragen, sondern auch mit Worten. Aber mir ist das irgendwie zuwider. Ich habe es dann trotzdem Korrektur gelesen und die Bewerbung war erfolgreich. Ja, das hat mich dann auch wieder demütig gemacht. Aber Gott gegenüber kann ich mit großen Worten nicht beeindrucken. Selbst König David hat es entweder erst gar nicht versucht oder er ist damit kläglich gescheitert. Wenn er beeindrucken wollte, indem er seine eigene Schwäche vertuscht hat, dann musste er feststellen, als ich es Gott verschweigen wollte, ging ich daran kaputt. Oder wie Luther übersetzt, verschmachteten meine Gebeine. Sünde und Unfähigkeiten verschweigen wollen, geht bei Gott gar nicht. Und das ist auch gut so. Es ist sogar, finde ich, total erleichternd. Es ist absolut erleichternd, wenn ich meine Schuldenlast bei ihm und vor ihm aussprechen darf. Vielleicht auch mit Hilfe eines Menschen, dem ich vertraue, in der Seelsorge. Es ist erleichternd, wenn ich Sünde bekennen kann, und das gibt uns David als Sünderkollege hier mit. Bekenne Gott offen deine Schwächen und lerne das auch Menschen gegenüber zu tun. Das gehört zur Demut eines Sünders. Und dem Demütigen wird Gott gnädig sein, so schreibt es Petrus in seinem Brief. Gott wird mich aus meinen Verstrickungen, aus meinen Verirrungen und meiner Ratlosigkeit herausführen, wenn ich ihn mit Demut und Treue darum bitte. Und schließlich noch ein letzter Punkt: Wen Gott führen soll, der muss gehorsam sein. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Wenn ich wirklich ernsthaft danach frage, was Gott für mein Leben will, dann schließt das ganz klar ein, dass ich seinen Anweisungen auch folge. Und zwar nicht nur auf die nächste konkrete Anweisung warte und hoffe, dass ich das Richtige tue, sondern dass ich generell seine Anweisungen vor Augen habe und sie mir vor Augen halte. Und das ist natürlich auch ein bewusster Kampf manchmal. Denn es ist eben nicht so natürlich, dass man seinen Anordnungen folgt. Aber das muss ich ganz praktisch tun, indem ich seine Gebote aufnehme und dass ich sie nicht nur im Gottesdienst mit Lobeshymnen besinge, sondern dass ich sie dann auch wirklich anwende in meinem Leben. Das gehört zusammen. Im Gottesdienst dürfen wir uns da gegenseitig dazu ermutigen, aber dann geht es auch darum, in der Woche das zu tun, was ich gesungen, gehört und mit den anderen an Gottes Erkenntnis geteilt habe. So hat es auch Paulus gemacht. Er wusste generell, dass sein Auftrag war, wildfremden Menschen das Evangelium von Jesus verkündigen zu sollen. Das hatte Jesus ihm ganz klar gemacht. Und dann hat er überlegt, wie er das anstellt. Und dabei, finde ich, hat ihm Jesus sehr viele Freiheiten gelassen, aber nie die Freiheit, seine Mission gegen Gottes Wahrheit zu stellen, mit falschen Versprechungen, mit Betrügereien und Tricksereien vielleicht Leute gewinnen wollen oder mit Protzerei oder gar mit Gewalt. Das war tabu wegen Gottes allgemeinen Geboten. Das wäre gegen sie gewesen. Wer Gottes Führung folgt, der folgt auch seinen Regeln, Gottes Regeln, nicht seinen eigenen. Und Führung hat Paulus dann auch durch Menschen erlebt, die ihn begleitet haben, die mit ihm zusammen unterwegs waren und ihm zu guten Entscheidungen geraten haben. Ja, und dann gab es natürlich auch die Momente der unmittelbaren Gottesführung, so wie bei der nächtlichen Erscheinung, wo ihm gesagt wird, dass er rüber soll nach Europa und dort den Menschen helfen, zu Gott zu finden. Und Paulus ging, weil er gehorsam war, weil er auch getan hat, was Gott ihm klargemacht hat. Ich gebe zu, dass so eine unzweifelhafte Lebensführung bei mir auch gerne öfter mal dran wäre, oder die wünsche ich mir, ja. Die wünsche ich mir oft, dass ich denke, jetzt müsste Gott mal so richtig direkt sagen, ja, das, genau das ist jetzt das Richtige. Aber das ist eher die Ausnahme. In aller Regel lässt Gott uns seinen Willen durch sein allgemeingültiges Wort erkennen. Und dazu hat er uns auch seinen Geist gegeben, der uns daran im richtigen Moment erinnert. Und dann sind wir dran, was draus zu machen. Geleitet durch seine guten Gebote, seine Liebe und unsere Selbsterkenntnis, Demut und Gehorsam. Ich weiß nicht, ob ihr euch in dem Zusammenhang noch an den Wochenspruch erinnert, der vorhin da stand. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Gottes Worte halten, Liebe üben und demütig sein vor Gott, deinem Herrn, aus Micha 6, Vers 8. Das ist es eigentlich, ja. Da ist es eigentlich super zusammengefasst. Und das ist der Schlüssel, um Gottes Führung auch folgen zu können. David fasst das alles in Vers 11 und 12 noch einmal für sich selbst persönlich und für jeden zusammen, der Gott wirklich folgen will. Mit dem Ziel, letztlich in allem auch Gott zu ehren. Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Der Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Amen.